Willkommen zur 8. Folge der Foreign Times. Wir haben hier eine ungewollt etwas längere Pause eingelegt gehabt. Es lag diesmal daran, dass das, was wir vorhatten, zeitlich jetzt zweimal nicht geklappt hat. Das heißt, zwei Podcasts, die geplant waren, mussten wir einmal krankheitsbedingt und einmal zeitlich bedingt verschieben. Ich hoffe, wir können die demnächst irgendwann nachliefern. So, ansonsten gibt es auch noch generell etwas zu vermelden, weil ich festgestellt habe, dass ich mittlerweile so viele Themen auf meinem Tisch liegen habe, für die ich irgendwie einen Kanal brauche, dass ich mir überlegt habe, Foreign Times künftig nicht nur einfach so als außenpolitischen Podcast zu betreiben, sondern auch als Podcast, der vielleicht mal einen Blick in Deutschland reinwirft, wenn es sich irgendwie mit der Außenpolitik verbinden lässt. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, es gibt da sehr viele Themen, die wir gerade liegen lassen. Ich kann aber auch nicht 3, 4, 5 Podcasts aufmachen, deswegen wird das Ganze hier ein bisschen geöffnet. Und ich hoffe schlichtweg, dass ihr das dann auch mitmacht. Aber ich bin da recht optimistisch. So, das ist der erste Teil gewesen. Das zweite Ding ist, wir haben heute Simone Brunner zu Gast. Simone Brunner ist freie Journalistin mit Fokus auf den post-sowjetischen Raum. Und es wird gehen um die Ukraine. Und in der Ukraine findet momentan gerade so eine Art, ja, wie nennt man das, nett? Es ist boulevardesk, es ist wie, ein bisschen wie so eine Zirkusveranstaltung. Der ehemalige Gouverneur von Odessa, Michail Saakashvili, wurde seiner Staatsbürgerschaft genommen. Das Ganze rührt wohl aus einem Machtkampf mit Petro Poroschenko, dem Präsidenten der Ukraine, her. Und ja, ich habe mir gedacht, das ist vielleicht mal ein ganz guter Anlass, wieder in die Ukraine reinzugucken, wieder so ein bisschen zu überlegen, wie geht's denn da weiter? 2019 sind Präsidentschaftswahlen und Simone Brunner gibt uns da so ein bisschen Auskunft und Einblick. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, schon wieder die Ukraine, was soll ich denn damit? Das nervt mich doch nur noch. Ich denke, das Schöne an der Ukraine ist, dass wir in einen Staat reingucken können, der eigentlich eine Revolution hinter sich hat und jetzt kurz davor steht, zu wandeln, sich zu verändern. Schafft er das nicht? Und mein Gefühl sagt mir, wir können da auch ein bisschen was über Deutschland lernen und daraus erkennen, was bleibt eigentlich nach so einer Revolution? Welche Gewohnheiten, welche Veränderungen sind möglich und so weiter und so fort. Und vielleicht hilft das uns ja auch ein bisschen Ostdeutschland zu verstehen. Nur so eine Idee. Und ich hoffe, dass euch das gefällt. Wenn es euch gefällt, dann wie gehabt, geht bitte auf iTunes, gebt uns Sterne, verbreitet den Podcast. Und vor allen Dingen ganz wichtig, weil das ist hier so ein bisschen so ein Nebenprojekt, von dem ich hoffe, dass wir das auch immer so ein bisschen nach oben heben könnt, spendet. Ja, das ist der Podcast, der die Spenden braucht und möchte, damit er einfach Dinge machen kann und das Ganze hier so am Leben erhalten kann. Ja, in dem Sinne, vielen Dank einmal mehr an euch und ja, viel Spaß beim Zuhören. Dann, hallo Simone, ich begrüße dich.
Hallo.
Du hast dich mit dem Thema Michail Saakashvili, ich hoffe, ich spreche ihn halbwegs richtig aus, beschäftigt. Und wie ich weiß, bist du ja auch öfter mal in der Ukraine und im post-sowjetischen Raum unterwegs. Und lass mich dir zum Anfang vielleicht mal so diese ganz platte Frage stellen. Wer zur Hölle ist Michail Saakashvili?
Ja, die Aussprache war ganz korrekt, also alles super. Also Michail Saakashvili, den kennt man vor allem als ehemaligen georgischen Präsidenten 2003 bis 2013. Seine große Stunde hat geschlagen bei der Rosenrevolution, der sogenannten. Das war eine Revolution, als die alten sowjetischen, also post-sowjetischen Kräfte in Georgien gestürzt wurden. Also da hat er eine tragende Rolle gespielt und wurde dann zum Präsidenten von Georgien gewählt. Hat dann zwei Amtszeiten durchgeführt und wurde dann aber 2012, 2013 abgewählt und ist dann ins Ausland gegangen, also nach New York, um dann aber wieder eine zweite politische Karriere anzustreben in der Ukraine. Und deswegen reden wir ja heute auch über ihn, weil der da in der Ukraine gerade ziemlich das politische Geschehen durchmischt. Und was jetzt also vielleicht ganz spannend ist, Michail Saakashvili war zu Studienzeiten mit Petro Poroschenko, hat studiert gemeinsam mit Petro Poroschenko in Kiew und die kennen sich also seit dieser Zeit und Poroschenko hat dann, also Poroschenko ist ja der ukrainische Präsident, der nach dem Maidan zum Präsidenten gewählt worden ist. Und wir kennen ja noch die ganze Geschichte also noch vom Maidan, also eine pro-europäische Revolution. Poroschenko hat dann Saakaschwili zum Gouverneur von Odessa gemacht, also von einer Region in der Ukraine, dass er dort also den Gouverneursposten übernimmt. Eben aufgrund seiner Erfahrung als Reformer in Georgien. Also als er georgischer Präsident war, hat er ja sehr viele Reformen durchgeführt, hat die Polizei neu aufgestellt, hat die Korruption sehr erfolgreich bekämpft, was ja im postsowjetischen Raum fast ein Unikum ist sozusagen. Und aufgrund seines Erfolges als georgischer Reformer hat er ihn in die Ukraine geholt. Das war 2015. Danach haben sich also in der Ukraine natürlich auch spannende Dinge entwickelt. Es ist zu einem es ist eigentlich so viel passiert, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Aber die Sache ist die, dass es mittlerweile zu einem Zerwürfnis gekommen ist zwischen Saakaschwili und Poroschenko, dem ukrainischen Präsidenten. Saakaschwili ist auch eingebürgert worden in die Ukraine damals 2015, damit er diesen Gouverneursposten in Odessa auch annehmen kann. Und mittlerweile hat ihm Poroschenko nach einem Zerwürfnis diese Staatsbürgerschaft wieder entzogen. Was deswegen auch bedeutend ist, weil Saakaschwili zu diesem Zeitpunkt, als ihm die Staatsbürgerschaft entzogen wurde, gar nicht in der Ukraine war, in den USA. Und Poroschenko hat ihm zugleich auch ein Einreiseverbot verhängt über ihn.
Das heißt, er war dann erstmal staatenlos?
Genau, also er ist eigentlich staatenlos bis jetzt.
Woher ist es noch?
Okay. Er ist staatenlos, also nach seiner Zeit als georgischer Präsident wurde in Georgien ein Verfahren gegen ihn eröffnet, wegen Amtsmissbrauch zu seiner Zeit. Und als Saakaschwili damals die ukrainische Staatsbürgerschaft 2015 angenommen hat, hat er seine georgische Staatsbürgerschaft verloren. Und jetzt hat er seine ukrainische Staatsbürgerschaft verloren und hat gar keine Staatsbürgerschaft mehr. Also ist jetzt ein ehemaliger Präsident, ehemaliger Gouverneur einer ukrainischen Region ohne Staatsbürgerschaft.
Also Saakaschwili wurde Gouverneur von Odessa. Ich glaube, Odessa, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist so auch eine Stadt, die historisch und von ihrem Ruf her, man könnte sie fast als Schmugglernest bezeichnen. Ne? Mm. Also schon eine sehr illustre Stadt. Das heißt, wenn man einen Antikorruptionsexperten irgendwo einsetzen würde, wäre Odessa ideal.
Genau.
Jetzt ist natürlich die Frage, war er da erfolgreich?
Er war vielleicht zum Teil erfolgreich. Er hat es zumindest versucht, also so ähnliche Strukturen aufzubauen, wie es im Georgien also geglückt ist. Also in Georgien gibt es ja jetzt also so, das wird also immer wieder gezeigt, also als Beispiel für erfolgreiche Reformen, also diese Bürgerzentren, die aufgebaut wurden, also wo man bürgerfreundliche administrative Zentren, also wo Korruption oder Schmiergelder nicht mehr so möglich sind, wie das zuvor war, also in vielen anderen postsowjetischen Ländern. Mhm. Das hat er auch versucht, in Odessa aufzubauen, wurde dabei aber tatsächlich auch, also sagt er zumindest und sagen auch viele Beobachter, schikaniert von den alten Kräften, die es ja immer noch gibt, also die alten reformunwilligen Kräfte, wenn man so sagen möchte. Also er hat da schon versucht, etwas zu verändern, aber seine Kritiker sagen andererseits, so viel hat er jetzt auch gar nicht versucht zu verändern in Odessa. Was natürlich auch schwierig ist, weil die Kompetenzen eines Gouverneurs natürlich auch beschränkt sind und die Ukraine auch vielleicht auch was Korruption angeht, also mit den Oligarchen und mit diesen ganzen Geschichten, also eine andere Nummer ist, als es jetzt Georgien ist. Also das lässt sich ja auch nicht eins zu eins umlegen. Aber wenn man jetzt also alles zusammenzählt, am Ende ist jetzt Odessa, glaube ich, nicht wirklich korruptionsfrei oder, also Saakaschwili hat dann das Handtuch geworfen, weil er gesagt hat, er wird blockiert von den alten Kräften und die Lage ist eigentlich unverändert, also wie wir das Beobachter sehen in Odessa.
Mhm. Also soweit ich das verfolgt habe, herrschte ja zeitlang tatsächlich eine sehr große Aufbruchsstimmung und das Interessante ist ja immer, dass da wird dann sehr viel berichtet, wenn so eine Aufbruchsstimmung da ist. Wenn es sich dann im Sande verläuft, dann lassen dann irgendwie die Berichte nach, keiner interessiert sich mehr dafür, aber es berichtet dann noch niemand so richtig, dass es gescheitert ist.
Genau.
Und dann steht man dann immer so ein bisschen so im luftleeren Raum, wenn man da nicht vor Ort ist und denkt sich so, ja, mach doch mal einer wieder mal was.
Ja, aber ich glaube, dass jetzt wird es wieder mehr Aufmerksamkeit geben, glaube ich, auch durch diese illegale Einreise, die jetzt auch Saakaschwili gemacht hat. Also die Geschichte mit Saakaschwili geht ja insofern weiter, dass er wurde ja eben dieses Einreiseverbot wurde verhängt über ihn und er hat seine Staatsbürgerschaft verloren. Die wurde ihm entzogen und er ist ja jetzt vor 10 Tagen illegal in die Ukraine wieder eingereist. Also es war ein riesiges Medienspektakel. Also polnische Journalisten, ukrainische Journalisten haben ihn eben von der polnischen Grenze begleitet in die Ukraine. Mhm. Er wurde dort abgewiesen. Prinzen, also er wollte eigentlich mit einem Zug einreisen, der Zug wurde dann gestoppt, dann ist er mit einem Bus eingereist und letztendlich ist er zu Fuß über die Grenze von seinen Anhängern mehr oder weniger gebracht worden, also die haben dort eine Polizeisperre durchbrochen, also ein riesiges Medienspektakel und das ihm jetzt eigentlich viel Aufmerksamkeit geschenkt hat. Und jetzt tourt er durch die Ukraine und ich denke, dass jetzt auch über diese Reformen vielleicht zumindest auch wieder ein bisschen mehr berichtet wird oder über das Scheitern der Reformen, weil Saakaschwili ist ja ein sehr prominentes Beispiel eines Reformers, der das Handtuch geworfen hat, aber es gab ja auch viele andere, die Poroschenko nach dem Maidan in die Ukraine geholt hat, um Reformen durchzubringen, wie zum Beispiel der Litauer Aivaras Abromavičius, der das Handtuch geworfen hat, die Finanzministerin Natalia Jaresko, also es gab ja viele relativ prominente Reformer, die mittlerweile nicht mehr politisch tätig sind in der Ukraine.
Ja, die Finanzministerin haben sie aus den USA geholt gehabt.
Damals, genau, die ist also eigentlich Ukrainerin, aber eben in den USA aufgewachsen und die wurde dann auch als eine der großen Reformerinnen präsentiert und ist, hat auch dann relativ bald kapituliert, also vor der Korruption in der Ukraine, die nach wie vor vorhanden ist. Ja. Und Saakaschwili ist natürlich das prominenteste Beispiel.
Ja. Ja, es hat sich so ein bisschen durchgezogen gehabt, dass die Reformer alle gesagt haben, ja, es ist quasi das System, wegen dem wir hinwerfen, weil wir können unsere Reformen nicht durchziehen.
Genau, ja.
Was jetzt nicht unbedingt dafür spricht, dass die Ukraine trotz des ganzen Drucks, den es ja auch aus dem Westen gibt, sonderlich reformwillig ist. Ist das so ein Machtkampf zwischen Regierung und Oligarchen und die Oligarchen setzen sich durch? Oder kommt das mehr so aus der Regierung heraus?
Ja, also das ist eigentlich ein gemischtes Bild, aber die Entwicklungen vor allem seit dem letzten Jahr sind eher so, dass das eher aus der Regierung oder auch vom Präsidenten selbst kommt, also dass das blockiert wird. Es ist ja auch so, dass Poroschenko immer mehr Bereiche der Ukraine, also eigentlich kontrolliert. Es gab ja zu Beginn, gab es ja noch diese Doppelspitze aus Poroschenko und dem Premier Arseniy Yatsenyuk. Also da gab es so ein gewisses Gleichgewicht zwischen den Machtblöcken und jetzt mittlerweile ist ja Vasily Groysman der Premier, der ein Vertrauter von Poroschenko ist. Poroschenko ist ja auch ein Oligarch, darüber ist ja genügend auch berichtet worden, also der ja mit seinem Schokoladenimperium sozusagen hat und dem es ja doch gelungen ist.
Krieg in Russland.
Genau. Dem es ja doch gelungen ist, also sein Vermögen zu steigern. Also es gibt, und der jetzt auch, es gibt auch natürlich immer so situative Koalitionen. Es gab ja als Poroschenko seinen Wunschpremier eben Groysman letztes Jahr installiert hat, gab es ja dann auch so, haben sich neue Koalitionen quasi gebildet, unter anderem auch mit Parlamentariern, die von Rinat Akhmetov, das ist der reichste ukrainische Oligarch, der ja aus dem Donbass, aus Donetsk kommt, gebildet haben. Und das sind natürlich dann auch keine Kräfte, die jetzt also besonders reformwillig wären sozusagen. Ja? Also dieser pro-europäische Spirit oder dieses pro-europäische Momentum, das es direkt nach dem Maidan gegeben hat, das ist ein bisschen zerfallen leider, muss man sagen, was sich auch in der Politik widerspiegelt, weil sich jetzt eben diese proeuropäische Koalition ist ja auch weitestgehend zerfallen, die sich damals gebildet hat aus verschiedenen proeuropäischen Parteien.
Lass mich eine Zwischenfrage stellen. Wir haben jetzt hier in der Foreign Times mit dem Alexander Clarkson auch schon, mindestens einmal über die Ukraine geredet. Mhm. Und die ich jetzt so höre, habe ich so den Eindruck, oder er hat damals gesagt, ja, eins der Probleme ist, dass in der Ukraine auch so ein gewisses Fuck you im Kopf entsteht, weil die Europäische Union sich halt dann doch nicht so sehr für die Ukraine einsetzt, wie die Ukrainer das am Anfang gerne gehabt hätten nach dem Maidan. Und gleichzeitig natürlich auch der Krieg in der Ostukraine tobt. Mhm. Und da wäre ja dann die Frage, vielleicht die Anschlussfrage, ist das deinem Empfinden nach auch so? Also ist diese Dynamik jetzt wieder hin zu diesen post-sowjetischen Gebaren in der Ukraine tatsächlich etwas, was aus der fehlenden Werbe des Westens für die Ukraine entstanden ist?
Ich weiß nicht, ich finde, da muss man immer vorsichtig sein. Also, und ich glaube, das ist also in der Bevölkerung, also gibt es natürlich immer noch diesen Willen, diesen europäischen Willen, also der ja zum Maidan geführt hat. Also ich glaube, das ist unverändert. Also was anderes ist natürlich auf Ebene der Politik und dass da jetzt nur immer diese alten Machtspielchen weitergeführt werden, wie es ja vor dem Maidan der Fall war. Also ich glaube, da muss man unterscheiden. Was man sicher dem Westen oder der EU oder wie auch immer vorwerfen kann, ist, dass es natürlich oft zu wenig genau hingeschaut hat, jetzt auch bei den Reformen und dass eigentlich, also viele Reformen verwässert wurden und so weiter. Und ich habe immer wieder gehört in der Ukraine, also von Antikorruptionsaktivisten, dass die fordern, also dass es also mehr konkrete Forderungen des Westens geben sollte gegenüber der Ukraine, also was jetzt Antikorruptionsbekämpfung angeht, also dass da nicht genau genug hingesehen wird. Also insofern stimmt also diese These schon zu einer gewissen Art und Weise, aber der Druck kommt eben aus der Zivilbevölkerung. Und dieser Druck, finde ich, ist trotzdem immer noch stark. Ja. Also das hat sich, glaube ich, nicht verändert.
Und sammelt sich jetzt um Saakaschwili herum vielleicht diese Opposition, um nochmal so einen neuen Anlauf zu nehmen und die Zivilgesellschaft, oder ist das eher so eine Zirkusnummer?
Ja, es gibt schon so, es gibt, also Saakaschwili, ihm ist es wirklich gelungen, viele ehemalige Aktivisten, die eigentlich Poroschenko unterstützt haben zu Beginn nach der Maidan-Zeit, auf seine Seite zu ziehen. Also da gibt es ganz prominente Beispiele wie Mustafa Nayem, das ist ein ehemaliger Journalist, dem nachgesagt wird, dass er durch sein Facebook-Posting 2013 den Maidan eigentlich erst ausgelöst hat, weil er gesagt hat, ich gehe jetzt auf den Maidan, also eben auf den zentralen Platz in Kiew, und wer geht mit, also zum Demonstrieren, und das hat dann eigentlich diese Protestbewegung ausgelöst. Also der ist ein Saakaschwili-Unterstützer, obwohl er sich jetzt mittlerweile auch ein bisschen distanziert hat von Saakaschwili nach dieser Grenzübertrittsnummer, die ja doch ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, glaube ich, für viele Beobachter. Aber dann gibt es zum Beispiel Sergei Leschenko, das ist ein ehemaliger Investigativreporter, ein sehr bekannter, der viele Korruptionsfälle aus dem Janukowitsch-Umfeld bearbeitet hat, der jetzt auch Saakaschwili unterstützt. Und natürlich auch Julia Timoschenko, also die ja auch in Deutschland alle kennen, also die ehemalige Ministerpräsidentin, die auch Saakaschwili jetzt tatkräftig unterstützt. Aber es ist ein bisschen so, dass sich alle jetzt auch in diese Aufmerksamkeit sonnen, die Saakaschwili jetzt zuteil wird. Also das ist auch so mein Eindruck. Also eben durch diese, weil er sich selbst als Opfer darstellt, also diese, also von Poroschenko, was ja auch stimmt, weil wie Poroschenko mit Saakaschwili umgegangen ist, das ist eigentlich schon skandalös, also ihm da jetzt einfach so die Staatsbürgerschaft zu entziehen, seinem politischen Widersacher, der ihn jetzt in letzter Zeit immer wieder stärker kritisiert hat. Viele, die jetzt also Poroschenko kritisch sind und die sich vielleicht schon im Hinblick auf den Wahlkampf 2019 vielleicht, also da wird auf jeden Fall wieder Präsidentschaftswahlen und Parlamentswahlen stattfinden. Also da bilden sich jetzt schon so eine Gruppe von Oppositionellen. Und es wurde jetzt auch zu einem großen Protest für den 17. Oktober aufgerufen in Kiew, also um politische Forderungen an Poroschenko zu stellen. Aber wie erfolgreich das wird, das lässt sich jetzt, glaube ich, ist schwer zu sagen. Also in den letzten Umfragen war er bei 2%. Also man muss das jetzt auch nicht übertreiben, dass das jetzt die große Massenbewegung wird.
Ja, da wollte ich gerade ansetzen, diese 2%, der Zuspruch für Saakaschwili, beziehungsweise der Partei von Saakaschwili, die spricht ja jetzt nicht gerade dafür, dass er innerhalb der Bevölkerung eine große Unterstützung genießt.
Ja, das ist, genau, das ist aber das Rating, also für die Partei, also er persönlich, glaube ich, hat höhere Zustimmungswerte, also Saakaschwili als Person, also er kommt ja nicht so schlecht an, aber inwiefern jetzt die Ukrainer wirklich jetzt große wieder eine Revolution irgendwie von Zaun brechen wollen, also das sehe ich eher, da zweifle ich eher daran. Saakaschwili tritt ja immer sehr selbstbewusst auf, aber in letzter Zeit jetzt natürlich mit vielen Revolutionsparolen und Druck der Straße und was weiß ich was. Also er möchte sich, glaube ich, im Hinblick auf 2019 als Oppositionsfigur irgendwie etablieren.
Hat er da noch eine Chance? Also es hieß ja immer, dass er sich als Nachfolger von Poroschenko positioniert, auch in Bezug auf 2019, also die Wahlen, die dann stattfinden. Und gut, er kann natürlich sich nicht wählen lassen, wenn er nicht mal die Staatsbürgerschaft hat.
Natürlich.
Also deswegen, jetzt unabhängig, wie man das alles wertet, allein diese eine Tatsache spricht schon dafür, dass Poroschenko dort etwas getan hat, um einen politischen Gegner loszuwerden. Aber mal angenommen, auf irgendwelchen Druck hin wird Saakaschwili wieder zugelassen, dann wird er sicherlich versuchen, bei den Wahlen sich irgendwie zu positionieren oder sich irgendjemand anschließen vielleicht. Es sieht jetzt nicht unbedingt danach aus, selbst wenn man ihn als Person hochrechnet, dass er da irgendwie noch reinkommt in diese Nummer.
Ja, also er versucht jetzt natürlich mit juristischen Mitteln, also er möchte jetzt den Entzug der Staatsbürgerschaft, die ja auf wirklich sehr seltsame Weise ist ihm diese Staatsbürgerschaft ja entzogen worden, also er hätte damals nicht korrekt korrekte Angaben gemacht, als er seine ukrainische Staatsbürgerschaft bekommen hat, also das möchte er jetzt anfechten, also ich weiß nicht, ich glaube, das ist offen, also wie das dann ausgeht, also juristisch, ob der da jetzt die Staatsbürgerschaft bekommt oder nicht, ja. Also das lässt sich, glaube ich, jetzt nicht so sagen. Aber er ist auf jeden Fall, also welchen Eindruck, den ich gewonnen habe, er ist einfach unermüdlich und er ist jetzt irgendwie von dieser Idee sehr überzeugt, dass er jetzt in der Ukraine Politik machen wird. Weil andererseits, er hätte eigentlich auch jetzt in einem EU-Land in Polen bleiben können oder in den USA bleiben können und es wäre ihm eigentlich nichts passiert. Also die Georgier haben ja ein Auslieferungsverfahren, haben sich an Kiew gewandt mit einem Auslieferungsverfahren wegen seinen Gerichtsverfahren in Georgien. Aber Saakaschwili ist trotzdem zurückgekommen in die Ukraine. Ja. Also das spricht schon dafür, dass eine sehr, also für einen absoluten Willen, da jetzt in der Politik mitzumischen. Und ich glaube, das sollte man ihn nicht unterschätzen. Mal sehen, wie das weitergeht. Die ukrainische Politik ist ja oft sehr, wie soll man sagen,
überrascht
und mit wundersamen Wendungen, ja.
Ja, wobei bei Saakaschwili frage ich mich ja schon, ob er überhaupt noch andere Optionen hat als den Weg nach vorne. Also er hat ja ein recht großes Ego. Ich denke, das kann man schon ihm unterstellen.
Auf jeden Fall, ja.
So sein Dasein in den USA zu fristen oder in Polen und dann vielleicht noch ein Buch zu schreiben über sein Leben, ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt das, wie er sich so sein Leben vorstellt.
Na klar, ja. Das war ja auch, also das war ja eigentlich auch schon so, als er aus Georgien weggegangen ist 2013, da ging er ja dann nach New York und da gibt es auch Berichte darüber, also dass er sich da ja wirklich zu Tode gelangweilt hat. Also und dann kam ja der Maidan gerade recht, also als neues Betätigungsfeld sozusagen, also politisch. Und das lässt er sich jetzt, also will er sich jetzt nicht nehmen lassen, also wie auch immer die Aussichten sind. Aber er wird auf jeden Fall, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten die ukrainische Politik versuchen aufzumischen.
Das gibt natürlich dann vor allen Dingen Optionen für seine potenziellen Partner, ne? Weil dadurch kann er vielleicht eine gewisse Glaubwürdigkeit an Leute verleihen, wie Timoschenko, die sie so gar nicht hätten.
Ja klar, also Timoschenko steht eigentlich auch für dieses alte System, das ja am Maidan abgelehnt wurde, also Timoschenko ist ja auch irgendwie von der alten Garde und man glaubt ja auch, die wird jetzt, also die dann, dass nach dem Maidan da, dass ihre Zeit auch um ist politisch, aber jetzt interessanterweise ist sie immer wieder auch in Rankings nicht so schlecht, also was ihre Partei angeht und sie als Person. Also sie nutzt das natürlich auch aus, um sich jetzt irgendwie als Reformerin, als Widersacherin von Poroschenko, von dem die Ukrainer enttäuscht sind, zu inszenieren. Ja, das ist ganz klar.
Wie läuft es denn wirtschaftlich in der Ukraine? Das ist jetzt mal vielleicht etwas themenfremd, aber ich denke mal, in so einem Präsidentschaftswahlkampf würde das ja dann am ehesten die Frage sein für den normalen Bürger, der vielleicht dann auch irgendwann mal die Schnauze voll hat von diesen ganzen Herr Ayatollahs und ihren Medienauftritten.
Ja, wirtschaftlich, also ist es ja auch unterschiedlich. Also ich war ja jetzt eben auch in der Westukraine. In der Westukraine ist es nicht, also es ist jetzt nicht, natürlich nirgends in der Ukraine wirklich wahnsinnig gut, dafür ist also zu viel passiert seit dem Maidan, also mit dem Krieg und mit dem Währungsabsturz und so weiter. Und auch natürlich mit der Neuausrichtung der Wirtschaft, also weil viele Handelswege mit Russland und so weiter, das hat ja auch sehr stark gelitten. Insgesamt hat sich das schon ein bisschen also in Richtung Westen verschoben, also wirtschaftlich in der Ukraine, also mit dem EU-Assoziierungsabkommen, das ja auch ein Handelsabkommen ist, also ein Freihandelsabkommen. Aber Russland ist nach wie vor natürlich auch sehr, sehr wichtig für die Ukraine. Aber da gibt es also schon eine Westorientierung. In der Westukraine ist es natürlich sehr, sehr stark. Das ist aber auch ein bisschen so die Modellregion, weil dort gibt es also viel IT und viel Tourismus, was man also von natürlich anderen Regionen in der Ukraine nicht so sagen kann. Aber wirtschaftlich, ja, so ist, muss man trotzdem sagen, dass es nicht besonders gut läuft. Dafür ist einfach wirklich zu viel passiert und die Einkommen sind wieder gesunken. Also ich glaube, das ist jetzt kein Thema, mit dem Poroschenko wirklich punkten kann. Es ist ja mehr so, in der Ukraine immer dieses Thema ist der Krieg und das wird also als Erklärung oder als Rechtfertigung für vieles genommen, was nicht so gut läuft. Das ist leider so. Auch für viele illiberale Entscheidungen, also wie zum Beispiel soziale Netzwerke, die russisch sind, also die populär sind in der Ukraine, zu verbieten und so weiter.
Russische Fernsehsender zu verbieten.
Und so russische weiter. Fernsehsender, ja, genau. Alles, was also mit diesem Informationskrieg auch im weitesten Sinne zusammenhängt, das sind ja auch sehr, sehr kontroverse Themen immer. Ja.
Ich finde halt in der Ukraine immer ganz interessant, dass sich das Ganze so entwickelt, wie man eigentlich immer befürchtet hat, dass es sich am Ende entwickelt, nämlich nicht nach vorne und eher so wieder in diese negative Oligarchenschiene rein. Also sie kommen halt einfach nicht aus diesem Muster raus. Und wenn ich dann halt schon die Timoschenko da wieder beim Saakaschwili dann da so rumrennen sehe, dann habe ich immer so das Gefühl, am Ende steht dann der Wähler, wenn es dann mal auf die Wahl zugeht, dann also wieder vor dieser Pest oder Cholera.
Ja, das ist, es ist auch, was auch ein Problem ist, finde ich, ist dieses stark Personalisierte in der Ukraine. Also es wird immer so, es spielt sich halt immer alles um Personen. Also es handelt sich immer um wichtige Personen. Es gab, war auch damals, als Nadja Savchenko, eben die ukrainische Kampfpilotin, die ja in russischer Gefangenschaft war, als die freigekommen ist, da wurde ja auch davon gesprochen, die wird jetzt Präsidentin und ich weiß nicht was. Ja. Also es ist immer so dieses Personenfixierte, also dieser Heilsbringer, dann ist es mal Saakaschwili oder mal Savchenko, Poroschenko. Also es ist irgendwie so ein Personenkult, der dann immer enttäuscht wird und sich also nie jetzt wirklich um inhaltliche Themen.
Was ist denn aus der Savchenko geworden?
Aus der Savchenko? Ja, also sie hat jetzt, glaube ich, eine neue Partei gegründet, wenn es mich jetzt nicht ganz täuscht, so wie jeder, der dann irgendwann eine eigene Partei gründet. Aber ja, also das ist jetzt, also die hat den Sympathiebonus und ihren politischen Bonus, den sie auch irgendwie hatte, der ja auch von Timoschenko natürlich stark, ganz, ganz, ganz stark gepusht wurde, weil die ist ja auf ihrer Parteiliste gestanden, als sie in russischer Gefangenschaft war. Das hat sie halt schon verspielt, also diesen Bonus.
Das ging aber schnell. Ja.
Das ging eigentlich innerhalb von wenigen Monaten. Also sie wurde ja freigelassen letztes Jahr im Mai und im Herbst waren schon Diskussionen, ist sie nicht ein Kreml-Agent und ich weiß nicht was.
Ja, was hat die denn gemacht? Hast du das parat?
Was sie gemacht hat?
Ja, also warum, wie sie das geschafft hat innerhalb so kurzer Zeit?
Sie ist dann zum Beispiel in die Ostukraine gefahren, sie ist dann, hat sich mit den Separatistenführern getroffen und hat hat sich dafür eingesetzt, dass man auch mit den Separatisten direkt verhandelt, was also im ukrainischen Diskurs also ein No-Go ist, weil die Separatisten sind ja die Terroristen, mit denen man nicht verhandelt.
Ja.
Also sie hat auch ein bisschen ungeschickt agiert, das hat sie manchmal, und sie hat sich auch kein Blatt vor den Mund genommen und
ja gut, Kampfpilote, ne?
Ja, keine Politikerin. Also das ist genau. Natürlich immer, also es ist immer dieser Wunsch nach jemand Authentischen, der kein Politiker ist, aber dann sind es halt doch keine Politiker mehr. Richtig, ja. Es ist halt schwierig, ja.
Okay, gut. Simone, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns da up to date zu bringen, wie es in der Ukraine aussieht.
Es
klingt ja so ein bisschen wie eine Soap-Opera, aber denk mal, vor 2019 wird es dann vielleicht doch nochmal etwas, wie soll ich das formulieren, etwas politischer und weniger personenbezogen.
Ja, das wäre zu wünschen, ja. Okay. Es wird nicht langweilig.
Okay, dann vielen Dank und ich denke, wir lesen wieder von dir und vielleicht hören wir uns ja auch mal wieder. Und an die Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Tag oder schöne Nacht wünsche ich euch. Wiederhören.
Tschüss.